Hallo und herzlichst willkommen zu bauherr-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute möchte ich über die BEG Einzelmaßnahmen sprechen. Ich erlebe es immer wieder, dass Bauherrschaften, die jetzt vor der Entscheidung stehen, Haus soll gekauft werden, was gibt es da, was muss man da machen? Und das möchte ich an dieser Stelle ein wenig beleuchten. In dieser Folge spreche ich über die Einzelmaßnahmen. Ich nehme noch eine Folge auf, da spreche ich dann über das KfW-Haus. Ja, das ist nochmal was anderes, wenn ein Haus in Gänze bearbeitet wird und alles einmal umgekrempelt wird, dann ist die KfW-Variante vielleicht die bessere Wahl, denn ich habe bei der KfW-Variante einen verbilligten Zinssatz für mein Darlehen und ich habe hier einen Tilgungszuschuss. Das heißt, ich habe, und zwar, ja, ich gehe dann nochmal kurz drauf ein, bevor ich zu den Einzelmaßnahmen dann konkret komme. Ich habe bei den bei einem KfW-Haus habe ich dann die Möglichkeit, ein Effizienzhaus zu bauen, einen Tilgungszuschuss bekommen, aber nicht auf die volle Summe, die finanziert wird, sondern auf 120 bzw. 150.000 Euro pro Wohneinheit. Das ist wichtig zu wissen oder zu verstehen. Und dann gibt es, je nachdem, wie hoch mein, Effizienzhaus ist, also wie gut mein Gebäude halt eben ist, gibt es dann nochmal einen Tilgungszuschuss. Ja, der kann zwischen 5 bis maximalsten Falle 45% liegen. Also kann das schon sehr interessant sein. Aber an dieser Stelle möchte ich mal die BEG Einzelmaßnahmen beleuchten, die uns zwar ist es dort so, dass ich hier beispielsweise nur die Fassade betrachte. Und dann kann ich nur die Fassade machen. Beispielsweise, ich kaufe mir, also ich habe jetzt ein konkretes Beispiel. Es wurde ein Haus gekauft, da ist die Heizung noch relativ frisch. Ja, die ist gerade mal 5 Jahre alt. Das heißt, die Heizung soll nicht angefasst werden, die soll so bleiben. Die Fassade sollte aber gedämmt werden, die Fenster aber nicht, weil die Fenster noch auch 5 Jahre alt sind. Wasser, Zuwasser, Abwasser, alles vor fünf Jahren frisch gemacht, aber halt die Dämmung an dem Gebäude nicht. Also das heißt, die Fassade wurde nicht gedämmt. Also stand man vor der Frage, macht man jetzt ein Effizienzhaus oder geht man auf die Einzelmaßnahme? Und wieso die Einzelmaßnahme hier wichtiger ist oder richtiger ist, das erfährst du jetzt in dieser Folge. Ja, also nach dieser Folge solltest du dann wissen, was die Einzelmaßnahmen sind, was die beinhalten und was das alles bedeutet. Also, dann lass uns mal loslegen. Und zwar, Einzelmaßnahmen schauen sich 4 große Bereiche an. Ja, und zwar ist es zum einen die Gebäudehülle, dann ist es die Anlagentechnik und dann die Heizungsoptimierung. Okay, und dann gibt es noch den 4. Punkt sozusagen, das ist dann die Heizung selbst. Das heißt, ich schaue mir die Gebäudehülle an, die Anlagentechnik, Heizungsoptimierung und die Heizung selbst. Und je nachdem, was ich da habe, habe ich da verschiedene Zuschüsse. In der Regel bin ich bei der Gebäudehülle, Anlagentechnik und Heizungsoptimierung, also jetzt die Heizung ausgeklammert. Die Heizung ist nochmal ein besonderer Punkt, da spreche ich auch nochmal gleich darauf. Aber ich spreche jetzt erstmal primär um die Gebäudehülle. Was brauchen wir denn, um unser Haus energetisch auf Vordermann zu bringen? Die Hüllfläche, das heißt alles, was das Haus einhüllt, ja, Dach, Wände, zu den Wänden gehören Fenster oder Türen, ja, also Hauseingangstüren, Fenster, Fassade, das ist alles unsere Hülle. Das Dach kann entweder in der Schrägen sein, aber habe ich da beispielsweise einen Speicher, den ich als Abstellraum nutze, dann kann ich auch die oberste Geschossdecke, das heißt den obersten Abschluss von meinem Wohnbereich, von oben kann ich dann den Speicher sozusagen dämmen oder dann die im Keller, wenn ich im Keller bin, die Decke von dem Keller dämmen. Okay, weil dann habe ich den unteren Abschluss, wenn ich den Keller dämme und den oberen Abschluss, wenn ich die Decke, die oberste Geschossdecke dämme. Okay, Ich hoffe, das war jetzt bildlich genug, um sich das vorstellen zu können. Denn das ist wichtig, um zu verstehen, dass die Hülle zunächst mal relevant ist. Dann die Anlagentechnik. Okay, das heißt, es kann auch sein, dass da auch eine Lüftungsanlage da drin ist oder halt auch andere Sachen. Aber auch eben die Heizungsoptimierung oder die Heizung, ne, erstmal die Heizungsoptimierung, ja. Die Heizungsoptimierung bedeutet, ich mache einen hydraulischen Abgleich. Das ist eine Heizungsoptimierung. Ich habe eine bestehende Heizung, aber es wird, die Heizung wird halt eben optimiert. Okay? Und das ist auch förderfähig, ja. Und zwar alle drei, die ich genannt habe, also Gebäudehülle, Anlagentechnik und Heizungsoptimierung, ist mit 15% förderfähig oder wird mit 15% gefördert. Das heißt, beispielsweise, die Heizungsoptimierung kostet mich 1.000 Euro, ja, dann kriege ich 150 Euro bezuschusst. Okay? Jetzt kann ich aber hingehen und 5 Prozentpunkte mehr Zuschuss bekommen, das heißt nicht 15%, sondern 20%, indem ich hingehe und einen sogenannten ESFP vorab erstellen lasse von einem Energieberater. Der ESFP ist der individuelle Sanierungsfahrplan und es gibt dann den sogenannten ESFP-Bonus von 5% und dann kommt man eben auf den Maximalbetrag von 20% für die Gebäudehülle, Anlagentechnik und Heizungsoptimierung. Okay, die Heizung lassen wir jetzt erstmal noch außen vor. Bei der Heizung gibt es nämlich noch viele eigene Punkte, die beleuchten wir auch gleich nochmal, aber schauen wir erstmal die Gebäudehülle, Anlagentechnik und die Heizungsoptimierung an. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, 15% beziehungsweise, wenn ich den ESFP habe, 20% zu bekommen. Was ist der ESFP? Der individuelle Sanierungsfahrplan beinhaltet, dass dein Gebäude komplett betrachtet wird aus der energetischen Brille. Der Energieberater nimmt dein Gebäude komplett auf. Was für Bauteile sind das? Was für Wände sind das? Was für Fenster sind das? Aus welchem Baujahr sind die Bauteile? Es wird ein 3D-Modell erstellt von deinem Gebäude und dann wird geschaut, okay, wo gibt es den meisten Optimierungsbedarf? Da wird auch aufgenommen, welche Heizung ist drin, von wann ist die Heizung, wie effizient ist die Heizung, was für Heizkörper sind drin, etc., etc., etc. Also habe ich Heizkörper oder habe ich Fußbodenheizung? Alles wird aufgenommen, dein Gebäude, dein komplettes Gebäude wird auf Kopf gestellt, wird aufgenommen, um zu erfahren, wie denn da die Situation ist, die tatsächliche Situation. Und da kriegt man schon den ersten Vergleich hin, denn wenn man das Gebäude bisher bewohnt hat und ja, die Verbrauchswerte kennt, so kann man die Verbrauchswerte, die das Programm rausspuckt, mit den Programmen oder mit den Verbrauchswerten, die man im Bestand hatte, vergleichen und sagen, okay, passt das oder passt das nicht zusammen. Ja, in der Regel ist das ist immer individuell. Also eigentlich ist es so, dass es immer ein bisschen besser ist tatsächlich, also der Verbrauch nicht so hoch ist, wie vom Programm berechnet, aber das kommt immer eigentlich, da kommt es immer aufs Nutzerverhalten an. Okay, das kann man so pauschal auch nicht sagen. Okay, das heißt, wir haben hier die 15% plus 5% ESFP. Nochmal, der ESFP wird von deinem Energieberater erstellt. Der Energieberater kostet natürlich auch Geld. In diesem Fall, also aktuell ist es so, das heißt, Aufnahmedatum ist Anfang 2025, ja, März 2025. Ist es so, dass der ESFP, also der Sanierungsfahrplan, den dein Energieberater erstellt, wird mit 650 Euro bezuschusst. Jetzt muss man sich fragen, was kostet der ESFP? Und da kommt es so ein bisschen drauf an, auf den Energieberater, auf die Auslastung etc. Da könnt ihr mal ein paar Energieberater vergleichen. Es gibt hier kein Honorar, das verlangt wird, sondern das ist natürlich immer individuell, was der Energieberater verlangt. Aber man kann so sagen, so ja, so 1.800 bis 2.500 Euro netto ist auf jeden Fall drin. Okay, das heißt, wenn ihr ein Angebot habt mit 2.300, 2.000, 200 oder sowas, dann ist es völlig okay. Netto, ich spreche jetzt von Nettopreisen, ja, ich habe jetzt nur die Nettopreise im Kopf, dann ist es völlig in Ordnung, dann könnt ihr beauftragen. Wenn das natürlich irgendwie 2.500 Euro oder 3.000 Euro netto kostet, ein bisschen vorsichtig, dann gibt es vielleicht sicherlich das ein oder andere bessere Angebot. Aber auch hier kommt es wirklich drauf an, was ist das? Ist es ein Einfamilienhaus? Ist es ein Mehrfamilienhaus? Ist es ein Mehrfamilienhaus? Bedeutet Zweifamilienhaus oder ist es ein Fünffamilienhaus oder ist es ein Sechsfamilienhaus? Da kommt natürlich ein bisschen drauf an, was es ist, wie hoch der Aufwand ist, um das zu berechnen. Okay, und wie groß ist das Ganze? Ist es groß, verwinkelt, kompliziert oder ist es eigentlich relativ überschaubar und klein? Okay, das sind alles so die Faktoren, aber zumindest habt ihr eine Range, wo sich die Preise da bewegen. Und das gibt es, wie gesagt, mit 650 Euro wird dieser individuelle Sanierungsfahrplan wird bezuschusst. Das heißt, mit diesen Ausgaben habt ihr dann die Möglichkeit, hier relativ einfach zu schauen, was dann euer Gebäude braucht. Denn im ISFP, also im individuellen Sanierungsfahrplan, ist dann euer Bestandsgebäude vorhanden und dann werden die nächsten Schritte für die nächsten Jahre gezeigt, was gemacht werden muss, damit euer Haus auf einen bestimmten energetischen Standard kommt. Okay? Das heißt, beispielsweise heißt es dann im ersten Schritt, und das wird individuell vom Energieberater angeschaut und dann mit euch besprochen, was gemacht werden soll, wie es gemacht werden soll, etc. etc. Beispielsweise geht man hin und sagt, okay, wir wollen jetzt im ersten Schritt, oder unser Ziel ist es, unsere Heizung zu tauschen. Aber die ist noch okay. Die läuft gut, die ist 15 Jahre alt und wir hätten die gern so in 5-6 Jahren ausgetauscht. Ja, dann ist sie 20 Jahre alt, dann kommt sie schon in die Knie oder kann die in die Knie gehen. Deswegen würden wir gern das schon mal jetzt planen. Und genau dafür ist der Sanierungsfahrplan gedacht. Der heißt ja auch individueller Sanierungsfahrplan. Das heißt, jedes Gebäude wird individuell betrachtet. Okay, und dann geht man hin und sagt, okay, wir machen zunächst, damit wir dann umsteigen auf beispielsweise Wärmepumpe oder eine andere Heizung. Wir bleiben beim Beispiel Wärmepumpe, wir wollen umsteigen, deswegen wollen wir das Haus und die Heizkörper wollen wir behalten, die vorhanden sind. Deswegen wollen wir unser Gebäude vorab dämmen. Das heißt, als erste Maßnahme wollen wir die Fassade dämmen. Die Fenster sind noch relativ frisch, die würden wir lassen, ja, weil die ersten, 5 Jahre alt sind oder 6 Jahre alt sind, die lassen wir noch, aber die Fassade dämmen wir. Okay? Und was wir auch machen, wir dämmen den Speicher, nutzen wir als Abschauraum, also als Speicher, ganz normal, deswegen dämmen wir die oberste Geschossdecke. Okay? Und dann dämmen wir auch den Keller, die Kellerdecke. Okay, dann haben wir diese drei Maßnahmen, die könnte man jetzt einfach zusammenpacken. Oder man kann sagen, wir machen also die ersten zwei Maßnahmen, die sind zusammen. Das ist der erste Schritt, das ist die oberste Geschossdecke zu dämmen, weil das geht relativ schnell. Das hat man echt schnell ausgeführt und dann hat man das Ergebnis relativ schnell. Das machen wir jetzt noch, okay? Das heißt, dann machen wir die oberste Geschossdecke und dann machen wir die Kellerdecke. Ja, die zwei Maßnahmen ist der erste Schritt. Zweiter Schritt sind dann die Wände zu dämmen. Okay, dann haben wir schon zwei Schritte in unserem Sanierungsfahrplan. Der dritte Schritt wird es sein, nachdem wir unsere Fassade gedämmt haben und unsere Fassade, also Fenster bleiben drin, Fassade haben wir gedämmt, oberste Geschossdecke, unterste Geschossdecke haben wir gedämmt. Das heißt, der dritte Schritt wäre dann hier in unserem Fall oder in unserem Beispiel, wäre dann genau diese die Heizung auszutauschen. Und zwar beinhaltet der Sanierungsfahrplan nicht nur die Maßnahmen und die dazugehörigen ungefähren Kosten, sondern auch die ungefähren Zeiten, wann das gemacht werden soll. Also, wir haben gesagt, in 5 Jahren soll die Heizung getauscht werden. Dann machen wir heute, also als erster Schritt innerhalb von einem Jahr, machen wir die Decke im Keller und den Boden vom Speicher sozusagen. Ja, das wird gedämmt. Nach 2 Jahren wird die Fassade gedämmt, denn dann sparen wir innerhalb der 2 Jahre, sparen wir uns was an, damit wir dann die Fassade dämmen können. Und nach insgesamt 5 Jahren von heute aus betrachtet, wenn dann das Haus gedämmt ist und die Hülle auf Vordermann gebracht wurde, können wir die Heizkörper laut der Heizlastberechnung so belassen, dann können wir die Gasheizung beispielsweise relativ einfach auf eine Wärmepumpe tauschen und dann haben wir hier ein super effizientes Haus mit diesem Standard. Wichtig dabei zu wissen ist für euch, dass ihr das, was im Sanierungsfahrplan steht, auch umgesetzt werden muss, um diesen Bonus zu bekommen. Steht da beispielsweise drin, dass ihr 20 cm 0,30er Dämmung, also Lambda-Wert 0,30 bei 20 cm Stärke, Dämmstärke, drauf machen sollt, laut Sanierungsfahrplan. Ihr führt aber danach 10 cm 0,30 aus, dann habt ihr genau die Hälfte gemacht, dann greift der Bonus nicht, weil ihr müsst entweder mindestens genauso, wie der ISFP das beschrieben hat, oder besser sein. Ja? Das heißt andersrum, wenn ihr drin stehen hättet 10 cm 0,30er Dämmung und ihr führt aber 20 cm 0,30er Dämmung aus, dann habt ihr den Vorteil, dass ihr ein besseres Haus bekommt, wie es auf dem Sanierungsfahrplan ist, und damit greift auch der Bonus. Okay, das ist einfach wichtig für die Betrachtung und dass ihr das wisst. Was gibt es dann noch, was wichtig ist? In meinen Augen ist es immer eigentlich, also ist es wichtig, dass man weiß, dass es mit dem Sanierungsfahrplan nicht nur die 5% mehr gibt, sondern auch bei Wohngebäuden steigt der Wert für die Effizienzmaßnahmen, wenn man einen individuellen Sanierungsfahrplan hat, von 30.000 auf 60.000 pro Wohneinheit. Das heißt, pro Wohneinheit habe ich 30.000, die angerechnet werden können. Habe ich aber einen Sanierungsfahrplan, habe ich 60.000 Euro an maximaler Fördersumme. Bedeutet beispielsweise, die Fassade würde euch kosten 50.000 Euro. Ja? Das heißt, wenn ihr keinen Sanierungsfahrplan habt, dann habt ihr nur 30.000 Euro, die von den 50.000 Euro anerkannt werden. Und von diesen 30.000 Euro werden diese 20% berücksichtigt. Habt ihr dagegen einen Sanierungsfahrplan erstellt, so steigt der Wert auf 60.000 Euro, was gleichzeitig bedeutet, dass die 50.000 Euro komplett abgerechnet werden können und von den 50.000 Euro die 20% Förderung bezogen wird. Okay, das heißt, auch hier greift der Sanierungsfahrplan. Okay, das heißt, und diese Maßnahmen sind dann eben pro Wohneinheit und pro Jahr zu schauen. Das heißt, deswegen mache ich das im Sanierungsfahrplan so, dass ich dieses Jahr beispielsweise die Kellerdecke und das Dachgeschoss mache und im nächsten Jahr dann das nächste mache, ja, sodass ich jedes Mal diese maximal förderfähigen Kosten mitnehmen kann. Okay, das waren die Effizienzmaßnahmen. Jetzt kommen wir noch zum nächsten Punkt, zu der Heizung. Ja, und bei der Heizung muss man jetzt verstehen, dass nur die betroffenen Wohneinheiten gefördert werden. Das heißt, wenn ich eine Heizung habe, die als Etagenheizung geht, dann wird nur die Etage natürlich gefördert. Aber in der Regel habe ich das so. Ich habe beispielsweise ein Zweifamilienhaus, das heißt, ich habe ein Einfamilienhaus mit einer Einliegerwohnung. Dann habe ich für die erste Wohneinheit 30.000 Euro an Kosten für meine Heizung, ja, also Heizungsförderung. Und für die zweite bis sechste Wohneinheit habe ich pro Wohneinheit 15.000 Euro. Das heißt, bei einem Zweifamilienhaus, Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, hätte ich insgesamt 45.000 Euro, die mir zur Verfügung stehen. Ab der siebten Wohneinheit kriege ich nur 8.000 Euro als Fördersumme. Das heißt, hier hat der Gesetzgeber gesagt, okay, pro Wohneinheit 30.000, also für die erste Wohneinheit 30.000, zweite bis sechste 15.000 und ab siebter 8.000, weil natürlich die Heizung wird immer größer, je mehr Wohneinheiten ich habe, aber es steigt nicht, nicht linear. Okay? Und da hat man reagiert, weil ein Haus mit, also ein Zweifamilienhaus, hat natürlich eine andere Heizungsauslegung wie ein 50-Familienhaus. Da ist es ja auch effizienter bei so einer großen, also bei ganz vielen Wohneinheiten sozusagen, diese dann auch hier entsprechend zu fördern. Okay, also bleiben wir bei unserem Beispiel. Wir haben 45.000 zur Verfügung, 30.000 für die erste Wohneinheit, 15.000 für die zweite Wohneinheit. Jetzt sind wir nur bei der Heizung. Okay, welche Heizungsarten werden gefördert und wie werden die gefördert? Es gibt allgemein eine Grundförderung von 30% Dann gibt es einen Einkommensbonus, der beträgt 30%. Und dann gibt es einen Klimageschwindigkeitsbonus, der aktuell 2025 und 2026 bei 20% liegt. Ab 2027 ist er dann bei 15%. Ja, also 27, 28 ist er bei 15% und ab 2029 3% weniger alle 2 Jahre. Das ist der Klimageschwindigkeitsbonus. Ich komme da auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann gibt es noch den Effizienzbonus. Der Effizienzbonus, ja, ist einfach für ein, ja, eine effiziente Wärmegewinnung aus Erdreich, Grundwasser, Abwasser, natürliches Kältemittel. Okay? Okay. Maximal habe ich also in der besten Art und Weise habe ich 55%. Schaue ich aber, dass ich den Einkommensbonus mitnehme, dann habe ich maximal 70% Förderung. 70% Förderung. Beispielsweise bleiben wir bei unserem Beispiel Zweifamilienhaus, Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, braucht eine neue Heizung. Diese Heizung wird bei ja, 30, 35 bis maximal 40.000 Euro kosten. Also eigentlich eher 30, 35, okay? Und dort, wenn ich zu dem auch beim Einkommensbonus mit drin bin sozusagen, kriege ich davon 70% Förderung. Ich kriege 70% zurück von meinen angenommen 35.000 Euro. Das ist doch ein Wort. Das ist doch ein Wort. Schauen wir es mal die einzelnen Punkte an, nacheinander. Okay, wir haben 30% Grundförderung. Das ist verständlich. Da hat man gar kein, Thema. Okay, Grundförderung 30%, das sollte klar sein. Okay, da habe ich nichts mit zu tun. Dann habe ich den Einkommensbonus, den haben wir gerade besprochen. Der gibt 30%. So, Einkommensbonus, was muss ich denn dafür machen? Um den Einkommensbonus zu bekommen, muss ich unter 90.000 Euro zu versteuerndes Jahreshaushaltseinkommen haben. Das heißt, seid ihr im Haushalt Mann und Frau, so wird euer zu versteuerndes Jahreshaushaltseinkommen und dafür ist der Steuerbescheid, interessant, herangezogen und angeschaut. Oftmals, und das ist hierbei so ein bisschen der Trick, oftmals ist es so, dass hier es dann interessant wird, wenn beispielsweise, also es ist auch wichtig, dass es selbstgenutzt ist, ne? Selbstgenutztes Wohneigentum. Interessant dann, wenn beispielsweise die Frau eben Elternzeit war. Ja, dann hat sie rückwirkend weniger verdient, ist jetzt aus der Elternzeit wieder raus, arbeitet jetzt wieder beispielsweise Teilzeit oder Vollzeit, ist ja auch egal, arbeitet jetzt wieder auf jeden Fall. Das heißt, das Haushaltseinkommen ist vorhanden aktuell, finanziert werden kann das und wird auch berücksichtigt. Aber in der Rückwärtsbetrachtung haben wir hier oder sind wir hier drin in dem Einkommensbonus, obwohl wir jetzt beispielsweise über 90.000 Euro zu versteuerndes Jahreshaushaltseinkommen hätten. Okay, das ist so ein bisschen der Trick, das muss man individuell anschauen und gucken, wie man da das Ganze hinbekommt. Aber das ist auf jeden Fall der Hinweis, den man mitnehmen sollte. Dann gibt es den Klimageschwindigkeitsbonus von aktuell 20% für die Jahre 25 und 26. Das heißt, wenn ich in den Jahren 25, 26 meine Heizung tausche, dann bekomme ich noch den Klimageschwindigkeitsbonus und der nimmt natürlich immer ab, bis dann ab dem Jahr 27, 28 sind es dann 15% und ab 2029 immer minus 3% alle 2 Jahre. Okay, das heißt, ab 29 sind es dann 12% und dann geht es weiter nach unten. Okay, das heißt, jetzt haben wir 30% Förderung, 30% Einkommensbonus, 20% Klimageschwindigkeitsbonus. Das heißt, damit sind wir schon bei 60%, 70%, 80%. Okay, 80% Förderung. Okay, das hört sich doch gut an. Aber wie gesagt, ist bei maximal 70% gedeckelt. Das heißt, ohne den Einkommensbonus, also das heißt, zwei Betrachtungen. Einmal, ich bin in dem Jahreshaushaltseinkommen von unter 90.000 Euro in der Vergangenheit gewesen. dann komme ich da rein, dann habe ich hier schon meinen Maximalwert erreicht von 70%. Und die zweite Betrachtung, ich bin höher mit dem Haushaltseinkommen, dann habe ich aktuell 30% der Grundförderung und dann habe ich 20% der vom Klimageschwindigkeitsbonus. Das heißt, ich bin jetzt aktuell bei 50%. Die Hälfte von meiner Rechnung wird jetzt bezahlt, bezuschusst. Okay? Weiter geht's. Es gibt nochmal weitere 5% und das ist der Effizienzbonus. Der Effizienzbonus, das gibt 5%, wird dann gewährt, wenn man die Wärmegewinnung aus Erdreich, Grundwasser oder Abwasser oder ein natürliches Kältemittel hat. Das bedeutet, Erdreich, Grundwasser oder Abwasser ist ja die Geothermie. Ja, also Erdwasser, Grundwasser, Abwasser, das ist alles eine Wärmepumpe, die mit Geothermie, Bohrung, da ist die Anschaffung teurer für eine Wärmepumpe, weil die Bohrung noch dazu kommt, das kann echt teuer werden, würde ich nicht immer empfehlen, aber es ist natürlich, arbeitet am effizientesten, deswegen gibt es da auch die 5% Effizienzbonus. Also wenn man es nur wegen den 5% macht, nein, wenn man sowieso vorhätte, dann kann es auf jeden Fall interessant sein. Gehen wir weiter. Wenn wir unseren Standardfall haben, beispielsweise ich habe eine Klimaanlage als Klimasplitgerät, dann kann das unter Umständen sinnvoll sein, dass man hier auf ein natürliches Kältemittel geht. Das ist in dem aktuellen Fall ist es dann Propan. Da muss man dann das ein oder andere beachten. Aber kann unter Umständen sein, dass es da sich lohnt, ja, hier auf 5% mehr Klimabonus zu bekommen und dann bekomme ich 55% Maximalzuschuss. Habe ich einen Monoblock, den Ausflug mache ich noch vielleicht ganz kurz. Monoblock-Wärmepumpen bedeuten, dass in dem Außengerät, was draußen steht, wird die Wärme erzeugt und wird dann über eine Heizleitung, das heißt warmes Wasser, wird dann nach innen gebracht und geht dann in den Heizkreislauf. Bei einem eine Wärmepumpe als Splitgerät ist es wie bei einer Klimaanlage. Ja, ich habe ein Außengerät, ich habe ein Innengerät und eine Kälteleitung führt von meinem Innengerät zu meinem Außengerät. Okay, das ist da so ein bisschen der Unterschied. Und ja, und da kann es natürlich sein, dass ich mich für das eine oder andere entscheide. Und dann gibt es hier auf jeden Fall 5% mehr, wenn man den Effizienzbonus mitnimmt. Okay, das war eine Übersicht für die Einzelmaßnahmen, die ich jetzt gerade auch vollkommen beschrieben habe. Ich hoffe, das hat dich jetzt nicht erschlagen und du bist mitgekommen. Aber es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass wir hier zum einen die förderfähigen Kosten haben, die uns pro Jahr gewährt werden. Ja. In unserem Beispiel Einfamilienhaus mit Einlegerwohnung 30.000 Euro ohne ESFP für die Effizienzmaßnahmen, 60.000 Euro mit dem Sanierungsfahrplan pro Jahr. Und für die betroffenen Wohneinheiten bei der Heizung 30.000 für die erste Wohneinheit und 15.000 Euro für die zweite bis sechste, also in unserem Fall 45.000 für die Heizung, die uns zur Verfügung stehen, die gefördert werden maximal und 60.000 Euro pro Jahr mit dem Sanierungsfahrplan, die uns dann für das Haus zur Verfügung stehen, die dann gefördert werden. Okay, und ich glaube, das ist eine gute Übersicht, dann wisst ihr jetzt mal Bescheid, was es mit den Einzelmaßnahmen auf sich hat. Und ich mache nochmal eine Folge, wo ich dann über das Effizienzhaus spreche. Okay, das hat mich nämlich erreicht, dass ich dazu eine Folge machen soll. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich mal zwei Folgen dazu. Eine habe ich jetzt gemacht, die nächste kommt dann. Okay, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ihr habt es verstanden. Wenn noch was unklar sein sollte, dann bitte nicht zögern. Schreibt mir gerne an info@bauherr-werden.de. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei Bauherr-werden. Ciao. Dein Maxim.